Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Die letzten drei Tage der World Open stehen an. Nur noch 8 Spieler aus 5 unterschiedlichen Nationen sind dabei und kämpfen um den Titel in Yushan. Ein buntes Line-up. Und wie das zustande kam, darüber sprechen wir heute bei Total Clearance. 2 bunte Tage voller Matches sind abgelaufen und über die müssen wir so ein bisschen reden. Und das tun wir natürlich mit Kati Hartinger. Hallo Kati.
Hallo Christian. 8 Spieler noch übrig, 5 Nationen und Sendung Nummer 900 für Total Clearance. Uhu, Konfetti bitte.
Ja, Wahnsinn. Ist wirklich, wirklich eine tolle Sache, dass wir so lange das jetzt hier schon machen und auch immer noch mit Spaß dabei sind. Mit Spaß dabei sind auch einige Spieler. Nur habe ich das Gefühl, Kati, ich traue mich gar nicht, dir heute einen bestimmten Namen zu nennen. Und nein, es ist nicht Ding Junhui. Es ist Karen Wilson. Wie findest du den gerade so?
Bin ich Riesenfan, Christian. Bin ich Riesenfan. Also ich meine, was macht der denn? Der macht das mit Absicht, der Karen Wilson. Also ich verstehe es überhaupt nicht. Der war doch, wir saßen doch so nett zusammen im Auto da auf dem Weg hier in Fürth zum European Masters, weißt du? Also da war doch alles noch so freundlich. Und was macht der jetzt, kaum 2 Jahre später? Spielt der in China und schlägt erst den David Grace im Entscheidungsframe mit einem Century Break, dann schlägt er den Ashley Hugel und jetzt schlägt er noch den Ben Wollaston auch im Entscheidungsframe. Also ich verstehe das gar nicht. Also was hat er denn gegen mich und warum und wieso ist überhaupt die Auslosung so? Also ich könnte mich durchgehend aufregen.
Auch wieder mit einem Century heute übrigens. Gegen Ben, also.
Ja, schön. Ja, danke. Nee, es macht es einfach noch besser. Also meine Laune steigt sekündlich. Ja, also Karen Wilson, ja, auch hier im Entscheidungsframe mit einem Century Break Event, das ist doch absurd. Das kann sich doch gar keiner ausdenken. Ja, und Ben Wollaston auch wieder so gut gespielt. Ich meine, der hatte lange nichts zu tun, weil er ein Walkover hatte. Dann schlägt der Ricky Walden in einem fantastischen Match. Ne? Das ist auch wirklich keine Selbstverständlichkeit. Und dann spielt er so gut gegen Karen Wilson. Ja, spielt so gut, macht selbst einen Century Break im zweiten Frame, eine 105, macht noch eine 93. Also sieht man ehrlicherweise jetzt nicht so oft von Ben Wollaston in einem Match, 2 so hohe Breaks. Und hält total gut mit und dann hier wieder Entscheidungsframe, wieder ein Century Break. Ja, schön anzusehen, tralala, aber also ich meine, das ist einfach, nee, das gehört sich nicht.
Ja, gut, gehört sich nicht. Im Viertelfinale steht er jetzt trotzdem und Kati, keine Gefahr. Der nächste Spieler, auf den er jetzt trifft, ist jetzt nicht unbedingt einer deiner Top-Favoriten. Es wird Judd Trump sein, der gestern mit 5:3 Fan Jingyi geschlagen hat, heute mit dem gleichen Ergebnis David Lilly. Und ich habe irgendwie in allen Matches, die ich von ihm die Woche verfolge, so ein bisschen das Gefühl, ja, Judd Trump, der cruist so durch, ohne wirklich überragendes Snooker zu spielen. So wirklich gefordert wird er dann aber auch irgendwie teilweise nicht. Sodass ich mich ein bisschen schwer tue, die Leistung einzuschätzen. Und dann gucke ich aber auf eine andere Statistik und die ist einfach nur sensationell, wenn man sich das mal vorstellt. Wenn Judd Trump diese Saison an einem Turnier teilgenommen hat, und da reden wir mal jetzt nicht von den dreien, an denen er nicht mitgespielt hat, beziehungsweise wo er vorher abgesagt hat, dann hat er immer mindestens das Viertelfinale erreicht, außer bei 4 Turnieren. Also das ist eine sensationelle Statistik und ein Beweis an Konstanz.
Also er hat jetzt immer außer bei 3 Turnieren und 4 Turnieren das Viertelfinale erreicht. Ich komme jetzt nicht mehr ganz mit, Christian, ob das jetzt wirklich so toll ist. Wie viele Turniere hatten wir denn? Ich habe den Überblick verloren. Aber nein, also Judd Trump natürlich intergalaktisch gut unterwegs. Und alles läuft ja bei der WM auf das Duell raus, Judd Trump gegen Ronnie O'Sullivan irgendwann. Das ist ja angeblich, ne? Steht das ja schon fest, dass darüber der Weltmeister entschieden wird. Da haben natürlich andere noch ein Wörtchen mitzureden. Am Ende kommt es eh immer anders, als wir denken. Das haben wir letztes Jahr auch gesehen. Ja, aber trotzdem, Judd Trump, ja, wieder sehr gut unterwegs. Auch gegen David Lilly mit der 135 direkt im zweiten Frame. Aber was macht denn David Lilly da? Christian, was macht der denn da? Und vor allem, dann steht er nicht nur physisch am Tisch gegen Judd Trump, ne, wie das schon viele geschafft haben, weil wir alle nur von einem Sieg gegen Judd Trump entfernt sind. Nee, der spielt auch noch einen Century Break, eine 124, spielt dann noch eine 88 und gestaltet das relativ knapp mit 3-5. Also wer ist dieser David Lilly? Na, also ich meine, den kennen wir doch so gar nicht. Was macht der denn hier in dieser Runde? Wie ist denn der hergekommen?
12 Turniere übrigens, so. Um das jetzt mal zu sagen. Also bei 12 Turnieren diese Saison hat er mindestens immer das Viertelfinale erreicht. Also ich finde, das ist schon eine beeindruckende Statistik.
Das stimmt.
Ihm kann's jetzt natürlich auch egal sein, erstmal, denn er muss zusehen, dass er ja weiterkommt als nur bis ins Viertelfinale, zumindest wenn es nach ihm geht. Jetzt geht es gegen Karen Wilson, seinen in Anführungsstrichen Dauerrivalen, der dann doch nicht so dauerrivalenmäßig gut unterwegs war die letzten Jahre. Potenzieller Halbfinalgegner wäre dann ein namhafter Akteur wie Jackson Page oder Elliot Slesser. Also ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt Home Nation Series hätten, wüsste ich ganz genau, welches das Viertelfinale auf Tisch B am Abend wird.
Ach ja, ja, ach Mann. Ach, aber zum Glück haben wir nicht Home Nations. Ne? Ich weiß gar nicht, wie ist denn die Struktur? Da muss ich nochmal gucken, wie das jetzt abläuft. Ich bin mental noch nicht ganz da angekommen, weil ich habe auch das Spiel von Jackson Page gegen Mark Selby noch nicht verarbeitet. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Elliot Slesser gegen Daniel Wells kann man mal machen. Also ich habe mich ja sehr gefreut, dass Daniel Wells wieder so gut hier performt. Hat auch gegen Elliot Slesser eigentlich gut gespielt, hat seine beiden Frames, die er gewonnen hat, mit hohen Breaks gewonnen, aber die anderen auch so ein bisschen verdattelt und Elliot Slesser kam immer besser ins Spiel und hat dann so richtig stark aufgehört. Ne? 87, 82, 101. Meine Güte, und der Elliot Slesser macht eigentlich genau das, was ich ihm aufgetragen hatte als Hausaufgabe am Anfang der Woche, nämlich hier mal aus einem guten Sieg gleich mal einen richtig guten Run zu machen, ne? und wirklich den letzten Schritt auch mal zu gehen vielleicht. Schauen wir mal, wie weit er da kommt, aber Highlight natürlich Jackson Page gegen Mark Selby. Also was war denn da los?
Wirklich ein richtig tolles Match, allein ja in den ersten vier Frames gleich vier Centuries, die da mal eben auf den Tisch gezimmert haben. Also ich habe Jackson Page selten besser gesehen und auf der anderen Seite habe ich dann aber auch so drüber nachgedacht, Mensch, der ist jetzt eigentlich auch schon eine ganze Weile dabei und trotzdem ist es tatsächlich für ihn das erste Viertelfinale bei einem Weltranglistenturnier.
Also du hast heute auch wirklich ganz tief in die Statistik-Trickkiste gegriffen, Christian. Aber das, also Gott sei Dank, weil, also ich bin jetzt auch überrascht. Ich bin jetzt, also was? Das ist das erste Viertelfinale für ihn. Das ist ja.
Ja.
Das ist ja Wahnsinn. Ja, weil ich meine, also wer eine 130, eine 120 und eine 100 spielt gegen Mark Selby innerhalb von vier Frames, dem würde man mehr zugetraut haben. Also ich fand das auch schön. Ich finde das einen netten Touch jetzt von Jackson Page, dass er da auch immer auf die geraden Zahlen gegangen ist. Also schön, schön mit der Null hinten. Also das, ich meine, das muss man auch erstmal schaffen. Wir hatten ja einige interessante Breaks. Also kommen wir vielleicht noch zu Barry Hawkins, der eine 146 mal wieder gespielt hat, die ja viel seltener, viel, viel, viel seltener ist als die 147. Aber Jackson Page eben auch mit diesen schönen Century Breaks. Ja, ich meine, erstes Viertelfinale und den Mark Selby geschlagen, der jetzt letzte Woche noch die Championship League sich geholt hatte. Ja, das ist ja der Gradmesser. Wir wissen es neben dem Shootout eigentlich für die wahre Formkurve. Und ja, also das war dann irgendwo eine Glanzleistung von Jackson Page. Also der hat von einem anderen Stern plötzlich gespielt. Und der Mark Selby, der wusste sich teilweise dann auch nicht zu helfen. Ne? Da war kein Ankommen. Und am Schluss hat er noch mal einiges versucht, aber Jackson Page so cool geblieben, aus der ersten Chance eigentlich immer die Frames geholt. Also, meine Güte, also super cool. Super cool von Jackson Page. Aber ja, erstes Viertelfinale dann. Mal schauen, wie es läuft.
Ja, ist tatsächlich eigentlich eine sehr überraschende Statistik. Ne? Also jemand, der bei seinem WM-Debüt ins Achtelfinale kommt, dort und trotzdem noch nie in einem Viertelfinale stand. Bis heute oder bis morgen dann an der Stelle, denn morgen früh in der ersten Session wird er sein Viertelfinale spielen gegen Elliot Slesser. Parallel dann, wie gesagt, Judd Trump gegen Karen Wilson. Das ist der Stand in der oberen Draw-Hälfte. In der unteren Draw-Hälfte sieht das noch bunter aus, denn dort haben wir tatsächlich vier unterschiedliche Nationen da vertreten. Einmal den Iran, dann China, Australien und England. Und du hast Barry Hawkins ja schon angesprochen, der gestern die 146 gespielt hat gegen Robbie Williams. Der hat heute kurzen Prozess gemacht mit Stephen Maguire. Ja, Mensch, also der Barry Hawkins, um im Players Championship-Modus zu bleiben, der hat ja gar nicht mal so eine schlechte Saison.
Nee, läuft eigentlich ganz gut bei ihm, ne? Hat ja die Saison sehr stark angefangen. Dann haben wir uns wieder Sorgen gemacht. Jetzt machen wir uns weniger Sorgen. Bei Steven Maguire machen wir uns eigentlich immer Sorgen. Aber trotzdem war der eigentlich auch wieder überraschend gut unterwegs, so die letzte Zeit, oder? Also Steven Maguire, das ist schön. Also da sind eigentlich die nächsten 900 Sendungen für den Podcast noch garantiert, weil du kannst dich einfach 900 Sendungen lang nochmal über Steven Maguire wundern, oder? Du wunderst dich, weil er so gut gespielt hat. Du wunderst dich, weil er so schlecht gespielt hat. Ich kann mich an kein Match von Steven Maguire erinnern, in dem ich mich nicht über irgendwas gewundert habe. Ja? Also jetzt auch hier gegen Barry Hawkins, erstmal angefangen mit einer 95 im ersten Frame, gar kein Ding und danach auch direkt wieder aufgehört. Ich weiß nicht, ob er dachte, wir spielen hier Shootout-Modus, geht nur um einen Frame, aber Barry Hawkins dann natürlich auch super stark mit der 129. Also die Century Breaks, da können wir uns nicht beschweren die Woche, ne? Das ist schon, das läuft, das läuft. Und Barry Hawkins warf dann insgesamt die Breakmaschine an und guckte nicht zurück. Frame 5 war nochmal enorm knapp, hat er sich auch geholt, aber ja, also Steven Maguire, ja, können wir uns wieder wundern, das macht Spaß.
Also insgesamt, also heute war es auch unfassbar stark, was Centuries oder was auch generell hohe Breaks und gutes Niveau anbelangt. Also wirklich ein starkes Turnier und du hast ja das Thema Sorgen machen angesprochen. Ein Spieler, um den wir uns in den vor allem vergangenen Monaten oder eigentlich das gesamte vergangene Jahr über Sorgen gemacht haben, das war Neil Robertson. Und ich habe das Gefühl, so langsam werden die Sorgenfalten wieder etwas entspannter, wieder etwas glatter. Der Australier, kann man glaube ich inzwischen so ein bisschen sagen, ist zurück. Ob er wieder zu den absoluten Titelkandidaten zählt, wird er erst noch beweisen müssen. Aber zumindest aus der ganz akuten Formkrise scheint er jetzt raus zu sein.
Ja, und ich meine, Chris Wakelin, der stand auch am Tisch und dachte sich, was mache ich hier eigentlich? Vielleicht doch zur EM fahren? Lieber stattdessen, also das tut einem schon leid, weil Chris Wakelin ja auch eine super Woche hatte. Der hat uns richtig viel Spaß gemacht hier, wie er sich ins Achtelfinale vorgespielt hat, hat den Alicata mit 5-1 nämlich nach Hause geschickt in der Runde zuvor. Ja, und hat da nämlich das gemacht, was dann Neil Robertson eine Runde später mit ihm gemacht hat. Ja, gegen Ali Carter, wir hatten einen Chris Wakelin, ja, der hat eine 103 gespielt, eine 143, eine 66, eine 131 und eine 53. Ja, also da stand der Ali Carter da und hat sich gefragt, ja, was mache ich hier eigentlich? Sollte ich nicht vielleicht besser zur EM fahren? Ja, Ali Carter immerhin, er hat es geschafft, den Luca Brissell zu machen und einen Century Break zu machen in dem Frame, den er gewonnen hat bei seiner 1-5 Niederlage. Ja, aber Chris Wakelin, der kannte das jetzt von beiden Seiten. Der kann jetzt Joni Mitchell hören, ne? Und hat das jetzt wirklich von der anderen Seite auch gesehen, als er da stand und Neil Robertson dabei zugucken musste, wie er eine 140 gemacht hat, eine 109, eine 61, eine 122 und eine 91. Und dann war das Match auch schon wieder vorbei. Es ist schon interessant, wie der Snookersport manchmal mit einem umgeht, oder?
Ja, das ist es. Fair ist es nicht unbedingt immer, also ja, doch, schon ein Stück, aber es ist ein Sport, der durchaus einmal zu etwas Trübsinnigen, vielleicht auch zu Verzweiflung hinreißen lässt. Und da sind wir vielleicht dann auch schon beim richtigen Thema, denn die nächsten beiden Spiele, über die wir sprechen können, sind die beiden letzten verbliebenen Asiaten, nämlich Hossein Wafai und Ding Junhui, die morgen auch im Viertelfinale aufeinandertreffen werden. Und die beiden haben in den vielleicht unterhaltsamsten Matches am heutigen Tag sich durchgesetzt. Zum einen Ding Junhui in einem richtig starken Match gegen Sean Murphy. Das war quasi, du konntest den Stream anmachen und warst eigentlich entweder mitten in einem hohen Break von einem der beiden Spieler oder du warst in der Pause zwischen den Frames, weil schon wieder ein Frame vorbei war.
Ja, das war krass, ne? Also Sean Murphy hat sich auch nachher gewünscht, er hätte die Saison öfter mal schon so gespielt. Dann hätte er die Probleme nicht, die er jetzt hat, ne? Im Hinblick auf die Rangliste. Ja, das war sehenswert. Das muss man ihnen lassen. Also, auf der einen Seite bei mir immer ein bisschen Zähne knirschen, da war das muss man natürlich anerkennen. Klar, also ich meine, das Match ging los mit der 95, dann kam die 101 von Sean Murphy, die 86 von Sean Murphy, da ging es weiter 130, 83, dann 121, 73, 65, dann sind wir durch und Ding Junhui gewinnt 5-3. Irgendwie, also für die Freunde der richtig zähen Matches mit richtig viel Safeties und richtig viel verschossenen Bällen ist das nicht die Woche, muss man ganz ehrlich sagen. Zum Glück läuft nebenher die Europameisterschaft, da ist mehr Potenzial in der Hinsicht da. Und ja, also da kann man echt nur den Hut ziehen. Ich weiß nicht, was ist denn da los? Was ist denn da los bei dem Turnier die Woche? Ich meine, das sind Achtelfinals. Das wären wunderbare Finals gewesen. Da hätte ich eigentlich jedes von diesen Matches noch länger gerne gesehen. So, ne? Bis mal bis 10 hätten sie doch mal machen können, statt nur bis 5.
Ja, immerhin ist es Best of 9. Ne? Wir haben ja viele Turniere mit Best of 7. Jetzt sind wir ja schon froh, wenn wir hier Mid-Session-Interval haben. Dass die Spieler ja auch manchmal brauchen, um sich ein bisschen besser zu konzentrieren. Das war heute in dem Match zwischen Ding Junhui und Sean Murphy nicht unbedingt der Fall. Die waren hochkonzentriert von Anfang bis Ende. Das kann man über Hossein Rafai und Ronnie O'Sullivan nicht so ganz sagen. Das war auch zwar sehr unterhaltsames und wirklich auch teilweise sehr starkes Match, aber auch mit ein paar Fehlerchen von beiden Seiten. Und das ist ja so ein Duell, was sich inzwischen im Snooker, naja, ich will nicht Rivalität dazu sagen, weil dazu sind die jetzt noch nicht so oft aufeinander getroffen. Auf der anderen Seite hat Hossein Rafai ja mit seinen Aussagen vor der WM 23 sich ja keinen Gefallen getan und dort ja auch ordentlich auf die Mütze bekommen und auch bei der UK Championship nochmal eine hohe Niederlage kassiert. Und jetzt hat er es geschafft, Ronnie O'Sullivan zu schlagen mit 5-4 in einem richtig dramatischen letzten Frame dann auch. Erst entschieden auf die letzte Schwarze, nachdem O'Sullivan da die Schwarze dann kurz vorher auch verschossen hat als Matchball. Also man kann von den beiden ja halten, was man will. Unterhaltsam sind sie dann doch.
Ja, das stimmt. Also eher so ein bisschen wie so Reality-TV. Ne? Man fragt sich ein bisschen, warum gucke ich das? Warum? Worum geht's eigentlich bei dem Drama? Hat das einen ernsthaften Hintergrund? Oder ist es nur um des Dramas willen? Ja, also das ist, die beiden haben ja schon eine interessante Beziehung, dadurch, dass Hossein Rafai ja so ein bisschen ein enttäuschter Ronnie O'Sullivan-Fan ist, habe ich immer das Gefühl. Na, jemand, der Ronnie auch vergöttert hat und jetzt halt auf der Main-Tour ihn auch kennengelernt hat. Und jetzt gehen die großen Sprüche los und die Rivalität und all das. Und der hat sich damit schon sehr oft in die Nesseln gesetzt. Deswegen ist es halt auch so ein bisschen eine einseitige Rivalität, weil das ehrlicherweise wie bei Judd Trump gegen Kyron Wilson, oder? Weil halt der eine doch brutal erfolgreich ist als der andere. Aber umso schöner eigentlich im Dienste dieses Dramas, dass Hossein Rafai jetzt doch auch mal ein Match gewonnen hat. Hier nicht nur gegen den Mark Selby, sondern auch mal gegen Ronnie O'Sullivan. Und dann noch auf die Art und Weise, das Match ging ja wirklich immer hin und her, also rein statistisch kann sich der Hossein Rafai einfach freuen, dass er den ersten Frame zugeteilt bekommen hat, dass er den ersten Frame geholt hat und dann, ja, ging es hin und her, teilweise mit schönen Breaks, aber auch mit so ein bisschen Rumgemurkse eigentlich. Und dann dieser untypische Ronnie O'Sullivan-Fehler im neunten und entscheidenden Frame dann, sieht man doch selten. Ronnie an sich sieht man selten die Saison, aber sowas von ihm sieht man noch seltener.
Ja, es war schon kurios. Also er hatte ja erst die 62 vorgelegt, nachdem Rafai ja aus der ersten Chance irgendwie so 30 Punkte oder sowas machte. Und dann gab es ja ein Safety-Duell auf die letzte Rote. Die hat Ronnie dann gelocht und hat dann eigentlich, ich weiß nicht warum, aber er hat Schwarz mit Tempo 147 versucht, in die Tasche zu pfeffern, um auf Gelb zu stellen. Es war der Frame- und Matchball. Hätte er Schwarz einfach locker reingerollt und auf Gelb zur Not halt entweder einen Shot to Nothing oder eine Safety gespielt, würde er vielleicht im Viertelfinale stehen. Aber so ist es nicht. Schwarz blieb auf dem Tisch und Hossein Rafai spielte eine wirklich durchaus auch starke Clemens bis Schwarz und holte sich Frame und Match. Die Frage ist, was fängt er jetzt damit an? Ne? Er muss trotzdem ja mindestens, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, trotzdem mindestens ins Finale kommen, um es noch vorbeizuschaffen an John Higgins, was die Tour Championship angeht. Oder reicht ihm das Halbfinale? Ich glaube, nee. Ich glaube, er muss mindestens das Finale erreichen.
Muss der nicht sogar den Titel holen?
Also, nee, ich glaube das nicht. Ich glaube, warte mal, ich rechne mal kurz nebenbei nach.
Rechne nee, mal nach.
Ihm reicht das Halbfinale sogar tatsächlich schon.
Ah, das ist ja langweilig. Also ich meine, da wird er sich jetzt freuen, aber es ist gleichzeitig ein bisschen langweilig, wobei ich meine, Halbfinale wird schwer genug zu erreichen, weil er spielt als nächstes Jahr gegen Ding Junhui und der hat ja eine sehr, sehr gute Woche auch. Ne? Also ein interessantes Match, was uns da morgen erwartet. Ja, Paul Sandler Fire, bin ich gespannt, aber eigentlich, ehrlicherweise, also ich würde es dem John Higgins schon wünschen, dass er das jetzt noch übersteht auf dem Hot Seat für die Tour Championship.
Auf der anderen Seite, ne, wir reden jetzt auch nur drüber, weil es 12 Spieler sind. Wären es noch 8, dann wäre Mark Williams der auf dem Hot Seat auf Rang 8. Ist jetzt noch mal eine andere. Ne? Theoretisch, Cardi, musste ja auch noch Max Selby zittern auf dem 11. Platz. Auch der kann theoretisch noch verdrängt werden. Wenn,
das ist ja furchtbar.
Je nachdem, wie die Ergebnisse jetzt laufen. Ja. Wenn da so ein Kyron Wilson jetzt vielleicht den Titel holt oder so ein Elliot Slater.
Das wird mir jetzt noch so passen. Das, ja, okay, jetzt wissen wir es. Kyron Wilson holt den Titel, Max Selby ist raus. Also anders kann die Woche für mich eigentlich nicht enden.
Okay, na, wir gucken mal, wie es wird. Aber auf jeden Fall können wir sagen, Kati, ne, Judd Trump gegen Kyron Wilson, Jackson Page gegen Elliot Slater, Hossein Rafai gegen Ding Junhui und Neil Robertson gegen Barry Hawkins. Also da haben die Snooker-Götter fürs Sommerhaus der Snooker-Stars in Yushan, um beim Trash-TV zu bleiben, haben ordentlich was zusammengewürfelt. Klingt sehr unterhaltsam.
Ja, das kann gar nicht schief gehen. Ne? Und jeweils nur 2 Matches pro Session. Das heißt, wir können die auch alle gucken. Das ist ganz wunderbar. Und ich will jetzt ja keine Tipps abgeben. Ne? Die haben alle eine gute Woche, die jetzt im Viertelfinale stehen. Und könnten das auch alle holen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt entwickeln wird, die nächsten Tage bei den World Open. Aber ja, die Fans werden vor Ort absolut verwöhnt.
Und wir werden das Ganze natürlich hier auch weiter beobachten bei Total Clearance. Das war's von Kati und Chris für heute. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Total Clearance.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.